Guten Morgen. Wie schön es ist, im hohen Norden zu sein. Wir haben mit unserer Familie 22 Jahre oder 23 Jahre in Hamburg gelebt. Und das war so schön. Meine Frau, wenn sie nach Norden kommt, hat sie immer ein kleines Tränchen und eine große Sehnsucht, zurück nach Hamburg zu kommen. Aber ihr habt auch hier wunderbar. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön, dass wir heute Morgen zusammen hier sein dürfen. Mein Name ist Pavel Sturz. Ich bin ein glücklicher Vater von 3 Kindern. Und ich habe eine wunderbare Frau. Und wir haben beschlossen, wir werden bis zu unserem Tod zusammenleben. Stimmt's? Wir sind so glücklich und von Gott beschenkt, denn das ist nicht immer selbstverständlich, dass die Kinder mitziehen. Und wisst ihr, der Große ist jetzt 28 Jahre alt, dann ist Pascal 24 Jahre und Livia 19. Alle Kinder waren längere Zeiten auf den Missionsfeldern. Ich kann nur eine Empfehlung aussprechen. David war ein Jahr in Tansania, 2-mal schwerst erkrankt, aber Gott hat sein Leben total verändert. Der hat Fokus bekommen für die Welt, für die notleidenden Menschen. Wie schön das ist, dass junge Menschen wirklich den Blick auf die anderen werfen, nicht nur sich selber versorgen, nicht nur sich um sich selber kümmern, eigene Familien und eigene Probleme, das wissen wir alle. Aber wie wunderbar das ist, dass Gott die Herzen verändert. Der Pascal, als Pascal dort war, wir haben einen Besuch zusammen mit meiner Frau gemacht und als wir dort waren, Danuta war beim Sterben. Und als er das alles miterlebt hat in Arusha, in einem Krankenhaus, wo die Krankenschwester wirklich mit ganz schmutzigen Händen Infusionen durchführte und vieles mehr, der sagte, nein, ich will hier zurückkommen. Ich will hier den Menschen helfen mit Medizin. Ich will mich engagieren. Und auch unsere Livia, sie war jetzt vor kurzem in Brasilien und hat Kindern geholfen, die zum Teil sexuell missbraucht worden sind. Wie wunderbar. Ich danke Gott dafür, für die wunderbare Familie. Es war schwer, von Hamburg wegzugehen. Es war sehr schön. Wir haben die Zeit wirklich genossen, denn da haben wir uns kennengelernt. Wir kommen ursprünglich aus Polen, das merkt ihr wahrscheinlich. Bitte keine. Oh, witam serdecznie, słyszę. Ja, habt ihr einen hier? So, wir haben uns in Hamburg kennengelernt und wir haben dort die Familie gegründet und war alles wunderbar, bis eines Tages der Herr sagte, und jetzt verlässt du diesen Ort. Wir hatten eine Klinik mit 32 Mitarbeitern, war alles gut geordnet und dann die Entscheidung, du verlässt diesen Ort. Und so haben wir diesen Ort verlassen. Wir haben alles verlassen. Unsere Kinder mussten alle Wurzeln abschneiden. Wir mussten alle Wurzel kappen. Und so sind wir 500 Kilometer weiter nach Hessen gezogen. Und als die Livia damals, war sie sehr klein, als sie dort aufwachte und hat die Sprache gehört, das Babbeln in Hessen, sagt, Papa, Mama, ich will zurück nach Deutschland. So, ein großes Weinen. Meine Frau hat 3 Jahre geweint und wollte unbedingt zurück. Also, ich muss sagen, ihr habt hier schön. Freut mich sehr. Wir sind zu AVC gekommen, weil ich so überzeugt bin, das, was AVC tat. Ich habe gesehen, die Schwerpunkte, Jesus bekannt machen, weltweit. Wie wichtig das ist, dass wir zu den Völkern, zu den Nationen mit dem Evangelium von Jesus Christus gehen. Den verfolgten Christen beizustehen. Ihr wisst, wir haben mit der schwersten Verfolgung aller Zeiten zu tun. Wir leben in einer Zeit, wo viele Geschwister bezahlen einen sehr hohen Preis dafür, dass sie sich von Jesus nicht lossagen. Wenn sie sagen würden, ja, ich sage mich los von Jesus, würden sie frei. Aber sie tun es nicht und sie bezahlen den hohen Preis. Und auch die ganzen Katastrophen und alles, was in der Welt geschieht, den Notleidenden zu helfen, nicht nur zu kommen und Worte zu verteilen, aber wirklich die Menschen in ihrer Not zu begegnen, das macht AVC und das macht mich begeistert. Und nicht mal nur das, aber die Effektivität. Wir arbeiten am meisten mit einheimischen Menschen vor Ort. Deswegen könnten wir vielleicht mehr als 1500 Mitarbeiter haben und sie bezahlen. Wenn du aus Deutschland sie losschickst, kannst du es nicht. Wir müssen nur Schlüsselpositionen zu besetzen, weil bestimmte Voraussetzungen muss man erfüllen, um gut zu funktionieren und glaubwürdig zu sein, treu zu sein mit allem dem, was wir von Gott und von euch bekommen. Bei dieser Gelegenheit will ich euch Danke sagen. Ich habe gehört von eurem Pastor, dass ihr schon seit langem für AVC betet und dass ihr seit langem auch spendet. Danke für euch. Nicht wir sind die Tollen. Gott hat eine wunderbare Familie zusammengestellt. Und wir können das nur zusammentun. Sonst kann man es nicht. Ohne euch, ohne Gebete, ohne die Gemeinde, ohne Geschwister, die wirklich beten und zum Teil aus der Substanz weitergeben, könnten wir diese Arbeit, die wir tun, in 60 Ländern der Welt nicht tun. So, herzliches Dankeschön dafür. Verfolgung ist ein schweres Thema. Heute mein Thema ist Fronten überwinden. Und wir haben mit großer Verfolgung zu tun. Wir sind gerade in den Ländern, wo die Verfolgung wirklich schlimm ist. Aber ich will euch nicht Angst machen. Keinem von euch. Ich will uns alle ermutigen. Denn schaut mal, was Gott macht, gerade in diesen Ländern, wo die Verfolgung so schlimm ist. Wenn man jetzt nur Iran sich anschaut. Zwei junge Mädchen laufen und verteilen Bibel. Dafür bekommen sie eine Belohnung, Todesstrafe durch Erhängen. Und sie sitzen im Gefängnis und sagen, was kann uns noch Schlimmeres passieren? Wir werden das Evangelium im Evin-Gefängnis weitergeben. Sie geben weiter, die Wärter bekehren sich, die bitten um Gebet und vieles mehr. Und dann geschieht ein Wunder. Viele Organisationen schreiben Petitionen an die Regierung und entsteht ein großer Druck. Sie werden freigelassen und jetzt leben sie in Amerika. Dadurch, preis dem Herrn dafür, dadurch, dass sie aber in kürzester Zeit 20.000 neue Testamente in Teheran verteilt haben, die Saat geht auf. Heute sprechen wir im Iran über die größte Erweckung in der ganzen Welt, die es geschieht. Die Iraner kommen zu Jesus. Ihr habt gehört in den Nachrichten in Deutschland, in Hamburg wurden Hunderte getauft. Die kommen zu Jesus und erkennen, dass das wirklich die Wahrheit ist, dass das ein Gott des Friedens ist, ein Gott der Liebe ist. Und sie nehmen Jesus auf. Wie wunderbar das zu sehen ist, was heute in Deutschland passiert. Wenn man sich jetzt nur Afghanistan anschaut, noch vor einigen Jahren, unser Mitarbeiter hat Leute getauft und jemand hat das auf Video aufgenommen. Daraufhin hat man das im Fernsehen gezeigt und prompt wurden 10 Missionare umgebracht. Brutalst. Auch unsere Mitarbeiter mussten das Land verlassen. Was geschieht heute? Vor 3 Tagen habe ich gehört, unser Mitarbeiter ist zu einem anderen Ort in einem Land gegangen. Ich sage das aus Sicherheitsgründen nicht. Direkt an der Grenze zu Afghanistan. Binnen ein paar Tagen hatte mehr als 100 Afghanen im Gottesdienst. Und die nehmen Jesus an und die lassen sich taufen und sie kehren zurück in ihr Land und bauen Untergrundgemeinde. Was für ein wunderbarer Gott. Gott hat das letzte Wort. Amen. Und wir glauben daran, das, was in China geschehen ist, was Mao Zedong damals gesagt hat, dass die letzte Bibel im Museum ist. Heute haben wir Millionen Bibel dort ins Land gebracht und heute haben wir Millionen Christen, man spricht über 120 oder 130 wiedergeborene Christen, mehr als die kommunistische Partei Chinas. Halleluja, freu dich doch. Das ist doch eine wunderbare Information, eine wunderbare Nachricht von unserem Gott. Unser Gott hat das letzte Wort. Schaut mal nach Syrien, Irak. Wir sind in Bagdad und in Syrien. Und schaut mal, was dort geschehen ist. Grausame Bilder. Am liebsten, man will damit nichts zu tun haben. Man will sich das gar nicht anschauen. Man ist müde geworden von dem Ganzen. Und lass mich in Ruhe, ich will es nicht mehr. Kann ich mir vorstellen. Aber schau mal, was geschehen ist. Wir sind direkt an der Grenze zu Kobane gewesen, Suruk. Das ist eine Stadt, Grenzgebiet Türkei und Syrien. Und diese Stadt Kobane wurde zerbombt von IS-Truppen, so dass viele Tausende, aber Tausende Menschen fliehen mussten. Und sie kamen nach Suruk. Und wir haben 10.000 Menschen versorgt mit Essen mit Medikamenten. Wir haben für sie gebetet, waren Menschen traumatisiert. So schlimm traumatisiert, dass ich das nicht sagen will, weil hier junge Menschen sitzen. Die Frauen müsste man zum Teil an die Betten binden, weil sie sich das Leben nehmen wollten. Sie konnten nicht ertragen, was sie erlebt haben. Und dann kommt der Bürgermeister von der Stadt Kobane zu uns und schaut, ihr Christen macht das an unseren Leuten? Wo sind unsere Brüder? Warum tun sie das nicht? Und ihr kommt zu uns und macht die Arbeit hier? Und sagte zu unseren Mitarbeitern, ich habe die Geschichte von Kobane studiert. Und ich habe festgestellt, seit 100 Jahren haben wir alle Christen rausgejagt aus dieser Stadt. Und vielleicht deswegen erleben wir so einen Fluch. Vielleicht deswegen geschieht das alles, was geschieht. Komm doch zurück, Christen, komm zu unserer Stadt zurück, damit wir wieder zusammenleben, damit der Segen Gottes zurückkommt. Ich gebe euch Grundstück, baut eure Schulen, baut eure Gemeinden, baut eure Projekte, kommt zurück in die Stadt. Und wir sind gekommen. Binnen kürzester Zeit ist eine Gemeinde mit 400 Leuten da. 100 Jahre lang war kein Christ in dieser Stadt. Sie haben dort eine Bäckerei aufgebaut, wo 20 Tonnen Mehl täglich verarbeitet wird, um den Menschen Brot zu geben. Aber das Brot ist so wunderbar verpackt. Und auf der Verpackung gibt es einen QR-Code. Und wenn du da drauf kommst mit deinem Smartphone, kannst du Bibel lesen in der kurdischen Sprache. Halleluja! Und die Menschen nehmen es an. Die Menschen nehmen es. Wir arbeiten mit Kindern, die sind hochtraumatisiert. Jetzt gab es kein Wasser, der Fluss ist ausgetrocknet und man hat Bohrungen gemacht, 80 Meter tief in verschiedenen Plätzen und kam immer eine Brühe, die nicht zu trinken war. Die Christen haben gebetet. Wisst ihr, nach 3 Metern hat man eine Bohrung gemacht, hat man einen unterirdischen Fluss gefunden und die Stadt hat jetzt Wasser. Gestern mit meiner Frau war ich in einer Gaststätte hier, Alexanderstraße. Und da haben wir Abendessen gegessen und als wir da waren, mir war das suspekt, das war doch kein italienisches Restaurant, die Leute reden eine andere Sprache. Wir fragten, wer seid ihr denn? Wir sind Kurden. Ach so, dann fingen wir an zu erzählen, was wir dort gemacht haben. Wir kennen das alles. Wir wissen, dass dort die größte Bäckerei aufgebaut worden ist. Sie wissen das schon, sogar hier in Oldenburg, was AVC, was Gläubige in Kobane getan haben. Preis Gott dafür, sei ermutigt, auch wenn die Verfolgung da ist, auch wenn es schlimm ist, aber dennoch, unser Herr hat das letzte Wort. Ich möchte euch eine Bibelstelle lesen, bevor wir einen Film von der Ukraine schauen. Ich habe heute Ukraine gewählt. Ich habe euch aber auch diesen Film Kobane gelassen. Vielleicht irgendwann bei einer Stunde könnt ihr euch diesen Film anschauen, damit ihr seht, was dort in dieser Stadt abläuft. Nun, mich bewegt gerade Europa. Denn Europa braucht Jesus. Ich werde euch ein paar Sätze sagen. Ich will nicht zu euch sprechen. Ich kenne eure Gemeinde nicht. Fühl dich nicht angesprochen, wenn du nicht angesprochen werden solltest. Aber ich muss ein paar Sätze über Europa weitergeben. Deswegen will ich erst mal vorweg den Film sehen. Bevor wir es sehen, möchte ich Johannes Evangelium lesen. Da sagt Jesus zu uns im 13. Kapitel 33. Vers folgende Worte. Dieses habe ich zu euch geredet, auf dass ihr in mir Frieden habet. In der Welt habt ihr Drangsal, aber seid gutes Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Wir haben einen König. Wir haben einen Überwinder. Jesus ist mit uns. Er ist der Herr aller Herren. Er hat das letzte Wort. Glaub es dran. Halte dich fest daran. Das ist unser Gott. Preis ihm. Preis und Ehre sei ihm. Bitte schön den Film Ukraine.
Plötzlich brach mitten in Europa, in der Ukraine, ein Krieg aus. Kein offizieller, doch ein sehr realer und grausamer. Das Schlimmste ist, dass es in der Friedenszeit passiert. Wir wissen nicht, wer mit wem kämpft, für was sie Krieg führen. Aber Menschen, ganz normale Bürger, so wie du und ich, wir bekommen es ab. Jeden Tag sterben Kinder, junge und alte Menschen, Mütter, Väter, Brüder, Schwestern, Ehemänner und Frauen. Jeder von ihnen träumte von der Zukunft. Jeder von ihnen wollte leben. Am 12. April 2014 war ich selbst nicht in Slawiansk, sondern auf einer Konferenz in Kiew. Zu dieser Zeit kam ein gewisser Herr Strelkov in die Stadt. Er ist Russe und kam mit einer Sondereinheit. Sie haben begonnen, pro-russische Gedanken zu streuen. Wir werden ein Teil eines neuen Russlands werden. Wir brauchen keine andere Kirche als die orthodoxe Kirche unter dem Moskauer Patriarchat. Die neue Regierung propagierte auch in offiziellen Schriften, dass es ab jetzt nur noch die orthodoxe Kirche gäbe. Der evangelikale Glaube sei ein amerikanischer Glaube. Da die USA aber ein Feind sei, seien das auch die evangelikalen Christen. Für mich war das ein deutliches Signal, dass es jetzt zu einer realen Verfolgung kommen würde. Ein paar Tage später kamen abends Bewaffnete und übernahmen unsere Gemeinde als Stützpunkt. Sie sagten zu mir, wir werden jetzt jede Nacht hier sein, denn das hier ist ein hervorragender Platz für unsere Scharfschützen. Ihnen war es egal, ob es eine Kirche ist oder nicht. Am Pfingstsonntag, wir nennen ihn nur noch den Blutsonntag, kamen Bewaffnete in den Gottesdienst. Wenn ich sage Bewaffnete, meine ich immer Separatisten. Die ukrainische Armee war vor der Befreiung nie in der Stadt. 8 Männer sind in den Gottesdienst dieser Gemeinde gekommen und haben das Ende abgewartet. Als die Christen das Gebäude verlassen wollten, kamen aus den Autos weitere Männer und haben die Diakone Wladimir Velitschko und Viktor Bradetschki sowie die Jugendleiter Albert und Rubin Pavienko, Söhne des Pastors, verhaftet. Man hat sie durchsucht und ihnen gesagt, sie sollten sich in ihre Privatwagen setzen. Daneben setzte sich hier ein Bewaffneter und so fuhren sie davon. Die 4 Männer wurden ins Polizeigebäude geführt und danach in die Hauptfeuerwache. Dort wurden sie schwer misshandelt und in einen anderen Ortsteil gefahren. Sie mussten sich wieder in ihre Privatautos setzen und wurden dann beschossen und schließlich angezündet. Wladimir verbrannte in seinem Wagen vollständig. Es ist unklar, ob er lebendig verbrannte oder nicht. Die anderen konnten sich schwer verletzt aus den Autos retten und wurden an Ort und Stelle erschossen. Man hat die Leichen in einem Massengrab verscharrt. Vor ungefähr 2 Monaten hat ein Zeuge angerufen und wollte die Infos über den Tod und Verbleib der Männer an den Bruder eines Getöteten verkaufen. Alles wurde auf Tonband aufgenommen. Die Christen wollten nicht wissen, wer es war, sondern warum sie das alles getan haben. Die Antwort war: Wir haben das getan, um die Evangelikalen in der Stadt zu demoralisieren. Ziel war es, eine furchtbare Angst zu streuen. Ihr habt keinen Schutz und euch kann das ebenfalls passieren. AVC hat zusammen mit seinen ukrainischen Partnern 5 Bibelschulen durchgeführt, mehr als 150 Missionare vorbereitet und in das Kriegsgebiet gesandt. Durch diese sind in 26 Städten neue Gemeinden entstanden. Mehr als 44.000 Menschen haben das Evangelium von Jesus Christus gehört und über 4.000 haben ihn als ihren Erretter angenommen. Mitten in Krieg und Terror finden Menschen Frieden durch Jesus Christus. Beten wir für sie und die verfolgten Brüder und Schwestern.
Ich habe den Kriegsgebiet besucht. Wir sind dort hineingefahren, denn täglich bringen wir mit 10 Autos in verschiedene Städte Lebensmittel und Medikamente. Und während wir zum Teil die Lebensmittel und Medikamente verteilen, erleben wir einen schlimmsten Krieg, den man sich vorstellen kann. Die Menschen seit mehr als 2 Jahren verstecken sich in Kellern. Das sind Frauen mit kleinen Kindern. Das sind alte, kranke Menschen, die keine Hoffnung mehr haben. Und als wir das Essen verteilt haben, habe ich ein Haus, wurde zerschossen und die Fenster alle zerschlagen. Aber hinter einer Folie habe ich einen Schatten gesehen. Und so kam ich an dieses Fenster und plötzlich hat sich das Fenster aufgetan. Dort war eine Frau, vielleicht mit 80 Jahren. Und als ich ihr die Frage stellte, wie lange, Mami, hast du schon nicht mehr gegessen, sag es. Sie sagte, ich weiß es nicht, wie lange. Und dann habe ich ihr Brot und das Essen gegeben. Sie sagte, du bist ein Engel Gottes. Du bist ein Engel Gottes. Ich habe gebetet für sie. Das hat mir total leid getan. Aber kam ein Gedanke in mein Herz, es geht doch nicht um das Brot fürs Leib. Es geht um das Brot des Lebens. Das ist doch nicht ein politischer Krieg, das ist doch wirklich ein Glaubenskrieg. Die Armee von den Separatisten heißt russisch orthodoxe Armee. Kannst du dir das vorstellen? Auf unserem Gelände standen die zwei Panzer und haben Menschen bombardiert und Siedlungen beschossen und wurden eingesegnet von Priestern. Was für ein grausames Bild. Das ist ein Glaubenskrieg. Und als ich stand vor dem Fenster, habe ich im Herzen gehabt, bauch hier Gemeinde. Ich habe den Pastor das gesagt und der Pastor Piotr Dudnik erst mal später hat mir das berichtet. Ich dachte, du bist nicht ganz bei Sinnen. Was sagst du? Wir sollen junge Menschen hier zurückbringen, wo wir alle weggelaufen sind, um unser eigenes Leben zu retten? Du willst, dass wir zurückkommen. Er wollte darüber überhaupt nicht sprechen. Aber nach einer Nacht des Gebets, als wir uns morgens früh wieder trafen, sagte er, das ist von Gott. Wir haben es von Gott empfangen. Wir sollen hier Gemeinde bauen. Geschwister, in einem Jahr, wir haben 150 Missionare ausgesandt. Mehr jetzt schon, mehr als 5000 Menschen haben Jesus in ihr Herz aufgenommen. 5000 Menschen. Wenn ich nur Polen mir vorstelle, Polen hat eine Pfingstbewegung, die hat 10.000 Menschen. Was für ein Armutszeugnis. Und da nur in einem Jahr, Gott hat die Schleusen des Himmels geöffnet. Und die Menschen kommen zu Jesus. Erstmal wollten sie von uns nicht wissen. Ihr seid Faschisten. Ihr seid von den Amerikanern und Europäern. Aber als sie es gemerkt haben, dass kein einziger zu denen kommt, dass sie auf sich alleine gestellt sind, irgendwas geschah in den Herzen. Als sie die Liebe gesehen haben von den Menschen, die dort ausgesandt worden sind, hat sich was verändert. Wir haben junge und ältere Menschen rekrutiert. Und müsst ihr euch vorstellen, sie laufen nach vorne und sagen, hier bin ich, ich bin bereit, dorthin zu gehen. Da stand ein junges Mädchen mit vielleicht 18. Und ich habe gedacht, würdest du deine Livia hinschicken? Würdest du deine eigene Tochter dorthin schicken? Und sie gehen hin. Und ich habe es verstanden. Es gibt keine größere Liebe als die, wenn man für den Freund sein eigenes Leben gibt. Sagt Jesus, es gibt keine große. Und es geht um diese Liebe, es geht um die erste Liebe, Geschwister. Ich spreche zu euch. Ich weiß es nicht, wer du bist und was du tust. Ich weiß, dass eure Gemeinde wächst und das ist ein gutes Zeichen. Aber Gott braucht jeden Einzelnen von uns heute. Wenn wir sagen, Herr, wir möchten mit deinen Augen die Welt anschauen, dann stell dir das mal vor, du siehst diese Welt mit Augen Gottes. Du siehst, dass 10 Millionen Menschen pro Jahr, 10 Millionen Kinder zwischen 0 und 5 sterben, weil sie krank sind oder Hunger haben. Du siehst, wie viele Tausende, aber Hunderttausende Menschen umgebracht werden, weil sie Jesus nachfolgen. Du siehst dieses Unrecht, was geschieht. Und du siehst, und der Herr braucht dich und mich. Deswegen spreche ich zu euch. Nehmt das vielleicht nicht persönlich, wenn das nicht für dich ist, aber hört ihr das an. Der Krieg ist ausgebrochen. Die Pastoren in Donetsk und Lugansk haben erzählt, wir haben normales Leben geführt. Wir haben Gemeinden geleitet und unsere Gemeinden waren schön. Und wir haben uns zusammengetroffen mit Pastoren, wir haben gebetet. Es war alles normal. Wir haben normal gelebt. Bis zum einen Augenblick. Keiner hat darüber gedacht, dass in Europa sowas geschehen kann. Dass wir von eigenem Bruder überfallen werden. Keiner hat daran gedacht, dass uns das treffen wird. Und plötzlich in einem Mal, wenn du aufstehst, sagen sie, dann schaust du, lebt deine Frau noch, leben deine Kinder noch, steht mein Wagen noch auf der Straße unten oder nicht mehr, hat sich alles verändert. Und weil sich alles verändert hat, sagen sie, wir müssen in ein anderes Level, in ein anderes Glaubenslevel kommen. Wir müssen anders leben jetzt. Wir müssen unsere Prioritäten anders einstufen als bis jetzt. Es hat sich alles verändert. Eine Frau, die ungläubig war, als wir Bibel verteilen wollten, ich muss nur gucken, wo ist die Uhr? Ja, darf ich? Dankeschön. Wir wollten Bibel verteilen und eine ungläubige Frau sagt zu uns folgenden Satz. Das hat uns total erschüttert. Sie sagte, ihr wollt Bibel verteilen, wo wart ihr denn früher? Wenn ihr früher 20 Jahre vorher kommen würdet hier, dann würden sie heute mit Bibel, dann würden sie heute zu euch nicht mit Kalaschnikow kommen. Das ist eine Wahrheit. Geschwister, wenn wir in diese Intensität auch in die muslimische Welt gehen würden und wenn sie diesen Menschen, wenn wir diesen Menschen erzählen würden, wer Jesus Christus ist, wenn wir in dieser Intensität und in diesen Kapazitäten, die wir haben in unseren Gemeinden, gehen würden, dann würden sie heute nicht mit dem Schwert zu uns kommen. Schaut mal, wie viele sich bekehren. Schaut mal, wie Jesus die Herzen erreicht. Es ist nicht so, dass es nicht geht. Wir sind verängstigt worden, wir sind Angsthasen, wir haben Parallelgesellschaften und wir tun nichts, weil wir denken, es ist gefährlich. Nein, es ist nicht. Das Wort Gottes muss gepredigt werden. Deswegen sage ich das. Wir haben fast 500 Jahre nach der Reformation. Und ihr wisst, es kamen verschiedene Strömungen und viele Menschen waren bereit, das Evangelium zu tragen und viele Missionare sind aus Europa rausgegangen und sie haben die gute Botschaft in alle Welt gebracht. Und jetzt erleben wir in aller Welt Erweckungen oder erweckliche Zustände. Jetzt das Evangelium ist durchgedrungen zu so vielen Ländern. Aber was ist mit Europa geschehen? Europa wird immer gottloser und gottloser. In den Zeitungen jetzt vor einer Woche habe ich gelesen in Deutschland. Titel: Glaubst du noch? Und dann standen verschiedene Statistiken aufgezählt und unter anderem eine, 44 der Westdeutschen und 84 der Ostdeutschen sind der Meinung, dass in Deutschland christliche Werte keine oder kaum eine Rolle spielen. Eine totale Säkularisierung. Die Menschen haben sich abgewandt von Gott. Nach dem Krieg, fast alle Menschen in Deutschland, man spricht über 100% der Menschen, haben Gott gesucht. Sie suchten Gott. Sie gingen in die Kirchen und suchten Gott. Und heute ein Bruchteil dessen will noch von Gott wissen. Wir leben in einem Land und wir leben auf einem Kontinent, was wirklich bedürftig ist, was wirklich Jesus Christus braucht. Warum leisten die Christen keinen Gegenwiderstand gegen die antichristlichen und antimoralischen Kräfte, die die Welt beherrschen? Warum tun wir nichts? Sag mal, warum geschieht das? Du siehst, gibt es andere Lobbys, die sind sehr klein und so, und kriegen sie hin, dass die ganze Gesellschaft darüber spricht und da geschieht was. Und wir sitzen mucksstill und tun gar nichts. Wir freuen uns, dass wir errettet sind. Wir freuen uns, dass uns gut geht. Aber was sagt Gott über uns? Was will Gott von dir und von mir? Ich bin so glücklich. Für uns war das sehr schwer, diesen Schritt zu tun, alles aufzugeben. Wenn du von ganz oben runterkommen musst, das ist nicht einfach. Sehr häufig wurde ich wach. Und ich war schwitze, ich war klitschenass. Mein Herz raste. Pavel, bist du nicht ganz da? Bist du bescheuert? Was hast du gemacht? Du hast alles verlassen. Du hast alles verlassen. Mein Sohn war so bewegt und so verletzt, er wollte erstmal von mir nichts wissen. Er ist zurück in die Welt gegangen. Ich bin in die Welt mit dem Evangelium und mein Sohn ist zurück in die Welt, weil er den Vater nicht verstanden hat. Und ich habe gesagt, du Teufel, ich gebe dir keine Chance. Ich würde allem sagen, wenn die Leute mich fragen, wie geht es dir, dann würde ich allem sagen, mir geht's schlecht. Weil mein Sohn in der Welt ist. Und weil wir das gesagt haben, viele Menschen haben weltweit für uns gebetet. Hat nicht lange gedauert, Gott veränderte das Herz von unserem Sohn. Unser Sohn ist nach Afrika gegangen. Zweimal Malaria, einmal Malaria Tropica, einmal Bilharziose, das sind die Würmer, die unter der Haut krabbeln, musste mit schwerster Chemo behandelt werden. Aber Gott hat ihn verändert. Gott hat ihn verändert, hat ihm ein anderes Herz gegeben. Was für ein wunderbarer Gott. Europa wendet sich von Gott ab. Und schau mal, was sagt eine Schwester vor 50 Jahren. Gott hat durch sie gesprochen und das wurde aufgeschrieben. Hier ist ein Auszug aus einer Vision. Eine alte Dame, die damals 90 Jahre alt war, aus Valdres in Norwegen, in 1968. Und sie sagt Folgendes, was kommen wird. Hört ihr das kurz an. Unter den Christen wird eine laue Haltung ohnegleichen entstehen. Ein Abfall von wahrem, lebendigen Christentum. Die Christen werden nicht offen sein für ernste, ermahnende, prophetische Verkündigung, bevor Jesus kommt. Sie wollen nicht wie früher über Sünde und Gnade, Gesetz und Evangelium, Buße und Besserung hören. Stattdessen kommt ein Ersatz, das Wohlstandsevangelium. Alles wird nur darum gehen, Erfolg zu haben, etwas darzustellen. Es wird um materielle Güter gehen, Dinge, die Gott uns niemals auf diese Weise versprochen hat. Kirchen und Gebetshäuser und freikirchliche Gemeindehäuser werden immer leerer werden. Preist dem Herrn, dass es bei euch anders geht. Aber wir müssen viele Kirchen und Gemeindehäuser schließen. In Estonien, bevor wir dort ankamen, haben sie 28 Gemeinden geschlossen. Ein kleines Land. 28 Gemeinden. Und wollten mit uns über Evangelisation, Gemeindebau überhaupt nicht sprechen. Aber als wir tatsächlich gekommen sind und Gemeinden gegründet haben, hat sich alles verändert. Der Bischof kam zu uns zur Konferenz, hat Buße getan, hat gesagt, wir haben mit Pastoren beschlossen, jetzt gründen wir Gemeinden. Das war der Teufel, der uns betrogen hat. Wir werden Gemeinden gründen. Und dann sagt sie weiter, statt der Verkündigung wird, wie wir sie durch Generationen hindurch gewohnt waren, zum Beispiel sein Kreuz auf sich zu nehmen und Jesus nachzufolgen, wird Unterhaltung, Kunst, Kultur die Kirchen, Bethäuser und Kapellen erobern. Dort, wo man um Erneuerung, Heiligung und Zubereitung auf die Wiederkunft Jesu Christi flehend ringen sollte. Das wird in zunehmendem Maße so sein, kurz bevor Jesus wiederkommt. Ob du es erkennst oder nicht erkennst, ich kann dir sagen, weil ich viele Gemeinden besuche, ich erkenne es. Vor 50 Jahren hat diese Schwester das gesprochen. Und wir erleben das weltweit. Wir sind nach innen orientiert. Ich bin so dankbar für euch, wirklich, Jan, dass ihr betet für die Verfolgten, dass ihr das Herz habt, um die Mission, wenn ihr selber nicht Leute schicken könnt, dann wenigstens tut ihr das. Vielen Dank dafür. Aber lasst uns gemeinsam das tun. Ich war in Hamburg in der Elim 20 Jahre lang. Und ich habe auch gehört, wir haben kein Geld, Verschuldung und hier und da. Aber als wir gebetet haben, als wir gesagt haben, nein, das ist fast einer der größten Gemeinden im Bund. Lass uns doch in die Mission investieren. Wir haben in einem Jahr 300.000 D-Mark für die Mission investiert. Eine lokale Gemeinde. Und Gott hat gesegnet und wir haben keinen Mangel gehabt. Alles wurde bezahlt. Das ist ein Geheimnis Gottes. Amen. Das ist so. Das ist so. Wir sind betrogen worden. Wir denken, nein, Mission nicht, weil das zieht vielleicht irgendwelche Gelder weg. Das ist eine Lüge. Schick doch deine Leute hin. Sollt gehen, auch hier vor die Haustür. Wir haben die Nationen schon vor uns. Die sind zu uns gekommen. Deswegen nicht nur was Schönes erleben und aufgebaut zu sein, aber der Herr will dich und mich gebrauchen. Er möchte, dass das Evangelium verkündigt wird. Wir haben eine Chance. Im Joel 2,12 steht geschrieben, doch auch jetzt noch, spricht der Herr, bekehrt euch zu mir vom ganzen Herzen, mit Fasten, mit Weinen und mit Klagen. Doch auch jetzt noch gebe ich euch Chance, sagt der Herr. Wir haben eine Chance. Wir haben, unser Herr ist gnädig. Er schaut auf unsere Herzen. Er will, er gebraucht dich und mich. Doch auch jetzt durch diese Worte von dem Prophet Joel wurden wirklich, standen in der Mitte der Schilderung des Gerichts wegen des abtrünnigen Volkes Israel. Und wir haben vielleicht auch jetzt schon ein kleines Gericht Gottes in Europa. Die Ukraine, das ist eher ein Wort mit, ja, mit falschen Assoziationen, mit negativen. Keiner will darüber sprechen. Die Medien schweigen darüber. Sagt kein Mensch, was dort geschieht. Weil natürlich die Beziehung, man will die Beziehung mit anderen Ländern nicht zerstören und hier und da alles Politikum. Aber es geschieht Grausames mitten in Europa. Und wir sitzen und wir freuen uns, dass wir Frieden haben. Wir haben noch. Aber wie lange? Geschwister, wie lange? Wir müssen jetzt umkehren. Wir müssen jetzt rekrutieren die Kräfte. Jeder von uns soll beten. Sollen Gebete in der Gemeinde sein. Herr, schenk mir bitte Zugang zu meinen Nachbarn. Schenk mir Zugang zu einem Fremden, der jetzt gekommen ist. Oh Herr, ich will ihn erreichen. Wir wollen eine Frau erreichen. Vielleicht werden wir auch für sie beten, dass sie hier in die Gemeinde kommt, aus Oldenburg. Eine Freundin von meiner Frau vor Jahren. Wir haben sie gesucht, abtelefoniert, aber wir können sie nicht finden. Nun, mein Vater hat einen Brief geschrieben. Ich war auch in der Welt. Und hat Brief geschrieben an Siegfried Olszewski. Er war damals Pastor in der Elim. Und als dieser Brief gelesen worden ist in der Gemeinde, 2 Wochen später war ich in der Gemeinde, in einer Stadt mit 1,7 Millionen Menschen. Preis Gott dafür. Ich kannte die Gemeinde nicht. Eine ungläubige Schwiegermutter sagte, geht hin, dort singen sie so schön, so wie ihr singt. Fast. Vielleicht nicht so schön. Aber ich kam, weil Gott mich gefunden hat. Augen Gottes gehen und schauen, was verloren geht. Bete doch dafür, dass Gott dir Menschen auf den Weg stellt, damit sie wirklich ihn erfahren. Wir brauchen eine Transformation, eine Erweckung, eine Veränderung. Wir brauchen es und wir glauben es. Für nächstes Jahr laden wir alle Leiter und Pastoren zu uns hin. Wir haben Leute so wie du und ich eingeladen, die Großartiges bewirkt haben im Reiche Gottes. Ein Pastor in Sibirien, 120 Gemeinden. Ein anderer, der vertritt 500.000 Menschen, haben wir in die Bewegung in Äthiopien hineingeführt. 500.000 nach einer Taufe. Er wird kommen und er wird erzählen, wie er selbst Transformation erlebt hat und wie er die Transformation in eigenem Land erlebt. Menschen wie du und ich, ohne Namen, die kennt man nicht im Fernsehen, die sind nicht alle Welt bekannt, aber sind Männer Gottes und Frauen Gottes, die Großartiges bewirkt haben. Gott will Menschen retten. Es liegt nicht am Gott, dass Erweckung nicht kommt. Es liegt an uns. Die Erweckung wird nicht plötzlich in eine Gemeinde aufbrechen. Die Erweckung wird aufbrechen in deinem Herzen. Aber was stört uns, dass das nicht kommt? Was ist der Grund dafür, dass es nicht kommt? Weißt du, was der Grund ist? Die Sünde. Glaubst du es? Wir leben moralisch so, wenn man sich vergleicht mit Müller und Meier, nicht schlecht vielleicht, sagen wir. Was machen wir so Schlechtes? Aber Geschwister, auch ich benenne nur ein paar. Auch Stolz. Wir wissen doch, wie es lang geht. Ohne Gott zu fragen, machen wir doch so viele Sachen. Stimmt's? Wir wissen doch. Was ist mit Gehorsam? Sind wir alle gehorsam? Dem Wort Gottes? Wenn Gott sagt, geht hin. In aller Welt tun wir es. Wir tun es nicht so in dem Maße. Nicht jeder kann, ich verstehe das, nicht jeder. Aber dann sollen wir dafür beten, dann sollen wir uns beteiligen, dann sollen wir alles tun, dass das geschieht. Wir haben 6.000 unerreichte Völker, die erreicht werden müssen, bevor Jesus kommt. Wir können nicht sagen, Jesus kommt, Jesus kommt. Die Arbeit muss durch uns getan werden. Stimmt's? Wir müssen sie tun. Der Herr braucht dich und mich. Oder steht geschrieben in Jakobus, Folgendes. Wenn man weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Auch das. Wenn wir können und tun es nicht, ist es auch Sünde. Deswegen bekehret euch, ist es nicht zu spät. Wir alle, du und ich. Wenn wir auf die Knie kommen, wenn wir Gott suchen, wenn wir Buße von dem Herrn tun, wenn wir uns zerbrechen lassen, wenn wir sagen, Herr, wir möchten, dass du der Herr bist, dann wirst du sehen, was passiert. Dann passiert das, was in Olavista-Kirche in Estland geschehen ist. Berge von Rollstühlen, die Kinder haben für Kranke gebetet und sie wurden geheilt. Die Menschen haben auf den Bahnhöfen geschlafen, weil es kein Platz war. Sie wollten unbedingt in die Kirche. Es wird geschehen. Pastor Ray von Olavista wird zu uns auch kommen. Jan, du bist herzlich eingeladen mit deiner Frau. Wir suchen für dich einen besonderen Platz. Schau mal, kehr doch nicht zurück in die Welt. Bleib standhaft, bleib fest auf dem Glauben, auf dem Fundament. Schau mal, was im Petrusbrief, 2. Petrusbrief steht, im 2. Kapitel, 18. Vers. Denn stolze, nichtige Reden führend, locken sie mit fleischlichen Lüsten durch Ausschweifung diejenigen an, welche eben entflohen sind denen, die im Irrtum wandeln, ihnen Freiheit versprechend, während sie selbst Sklaven des Verderbens sind. Denn von wem jemand überwältigt ist, diesem ist er auch als Sklave unterworfen. Wir sollen nicht zurückkehren. Wir sind der Welt entflohen. Wir sollen nicht zurück. Geschwister, wir sollen nicht zurück. Es ist so ein schönes Lied. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Die Welt ist hinter mir, das Kreuz ist vor mir. Lass uns doch standhaft bleiben. Lass uns doch wirklich sich heiligen lassen, damit wirklich der Zugang zu Jesus geschaffen wird. Einige, wenn sie hören die Nachrichten, wollen sich vielleicht verstecken wie Elia, auch Männer Gottes. Die anderen schweigen oder verschweigen die Herkunft im Alltag. Wie häufig sagen wir Zeugnis den anderen? Andere fallen in Ohnmacht und wollen damit nichts zu tun haben. Ich nach Syrien, in die Türkei oder irgendwo anders? Nein, nicht ich. Wir sollen Überwinder sein. Herr, hilf uns, damit wir Überwinder sind. Jehova sprach zu Mose, was schreist du zu mir? Das ist in 2. Mose 14, 15. Vers. Was schreist du zu mir? Rede zu den Kindern Israel, dass sie aufbrechen. Und du erhebe deinen Stab und strecke deine Hand aus über das Meer und spalte es, dass die Kinder Israel mitten in das Meer hineingehen auf dem Trockenen. Die Ägypter sind hinter uns hier. Die Welt ist hinter uns hier. Die Welt will uns erwischen, das musst du wissen. Das ist die Wahrheit. Und sehr häufig, wenn wir eingeschüchtert werden oder wenn wir die Umstände anschauen, dann schreien wir zu Gott. Aber Gott sagt, was schreist du zu mir? Was schreist du zu mir? Nicht nur beten, Geschwister, wir sollen beten und tun. Beides. Tun. Gott sagt zu Mose, Mose, hebe deinen Stab hoch, hebe deine Hand und teile es, spalte es, tu es und sag deinem Volk, sie sollen es aufbrechen. Wir sollen es aufbrechen. Wir sollen den Stab erheben. Und weißt du, der Stab vielleicht ist ein Synonym von Jesus, denn schau mal, was geschrieben steht. Und einer von den Ältesten sprach zu mir, weine nicht, sehe, er hat's überwunden, der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids. Oder in Jeremia steht, sehe, Tage kommen, spricht Jehova, da ich dem David einen gerechten Spross erwecken würde. Und er wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit üben im Lande. In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel in Sicherheit wohnen. Und sein Name wird sein, mit dem sie nennen wir Jehova, unsere Gerechtigkeit. Wir sollen Jesus erheben in unserem Leben. Geschwister, Jesus muss in deinem und in meinem Leben erhoben werden. Ich lebte auch in der Wirtschaft. Und bei mir war sogar die Kanzlerin als Patientin. Ich durfte ihr von Jesus erzählen. Von keinem wollte sie hören. Von mir musste sie, weil sie da lag. Und viele Schauspieler, viele bekannte Leute mussten hören von mir. Und viele haben sich bekehrt. Mit mir sind Menschen in die Mission gefahren. Ich habe dieses Nest von Yoga zerschmettert in Hamburg. Der Leiter des ganzen Zentrums kam zu mir und hat sich bekehrt, hat Jesus angenommen. Ich weiß, was ich sage. In meiner Klinik lief eine Lobpreismusik und die Menschen waren so verunsichert, die wussten nicht, was los ist. Die kamen und hörten die Musik und einige weinten in Ecken. Ein Mann weinte in einer Ecke und ich kam auf ihn zu, ich sage, was ist mit Ihnen, was tut Ihnen weh? Nein, wissen Sie, wenn ich jetzt die Musik höre, dann irgendwas geschieht mit meinem Herzen, sagte er. Irgendwas geschieht. So, ich weiß, was ich sage. Geschwister, wir sollen das uns aufschreiben. Das ist unser Weg. Wir sollen Zeugen Jesu sein. Den Spross, den Wurzel Davids hoch erheben und sagen, wir stehen auf und wir beten nicht nur und wir tun nicht nur Gemeinschaft hier in der Gemeinde, ist doch wunderbar, aber wir haben eine wunderbare Aufgabe. Ich gehe zu Tiger. Tiger, das ist ein Gebiet, minus 60 Grad. Wenn ein Auto kaputt geht, dann bist du hundertprozentig ein toter Mann. Du schaffst nicht überleben, denn zwischen einer Ansiedlung und der zweiten sind 500 oder 800 Kilometer weit. Und wir haben mehrere Fahrzeuge, ich bin nicht so ein Held, wir haben mehrere Fahrzeuge und wir sichern uns ab. So, ich koche mit Tee und so. Aber, Geschwister, die Völker in Sibirien, noch nie in der Geschichte da gewesen, sie hören von Jesus Christus. Sie nehmen Jesus Christus an und wir bauen regelrecht Gemeinden, was noch nie in der Welt geschehen ist. Also, ich freue mich, Jesus kommt bald. Wenn alle Völker und alle Nationen gehört haben von Jesus Christus, er wird kommen. Er wird kommen. Also, eins will ich dir noch sagen, eine Ermutigung. Jesus sagt in Matthäus Evangelium, das letzte Wort, sehe, ich bin bei euch alle Tage. Und wenn er sagt, sehe, ich bin es, dann er ist es. Er verändert sich nicht. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Auf Menschen kannst du es nicht zählen. Politiker, schaut doch mal an, was in der Welt passiert, was wir in den Philippinen haben. 400 Drogenabhängige bis jetzt sind abgeschlachtet worden, weil sie drogenabhängig sind. Der Präsident erhebt sich das Recht, die Menschen zu erschießen. Wenn wir weitergehen nach Nordkorea, wo wir auch tätig sind, was für ein grausames Bild. Wenn wir weitergehen nach Syrien oder wo du hingehst, in die Türkei oder Russland oder auch Amerika, kannst du dich verlassen auf die Menschen? Und Jesus sagt, sehe, fürchte dich nicht. Hunderte Male hören wir in der Bibel, fürchte dich nicht, fürchte, ich bin bei euch. Und wenn er mit uns ist, was kann uns passieren? Dann gehen wir schneller in den Himmel. Jeder will doch in den Himmel, oder nicht? Wollt ihr in den Himmel? Alle wollen in den Himmel, aber wenn sie krank werden, dann sagen sie, Halleluja, Jesus hat mich geheilt, ich lebe noch. Ja, wir wollen alle in den Himmel. Aber Jesus sagt, sehe, ich bin bei euch alle Tage. Er ist. Er verändert sich nicht. Er ist mit uns. Das ist der Ort. Er ist bei dir und bei mir. Du bist nicht alleine. Du kannst vielleicht schwere Zeiten erleben und Drangsal oder wie es immer, aber er ist bei uns. Wie wunderbar das ist. Unseren Pastor wollte man mehrere Male erschießen und umbringen. Aber immer Geist Gottes sprach zu ihm und hat ihm auf die Zunge die Worte gelegt. Und er hat für die Talibans gebetet. Einmal wussten sie, wenn er anfängt zu sprechen, dann können sie ihn nicht erschießen. Dann haben sie ihm verboten zu sprechen. Und dann haben sie ihn geführt an eine Grube und er musste die Grube buddeln und wollten sie ihn dann hier hinrichten. Und er sagte, Brüder, ihr befindet euch in einem Krieg. Erlaubt mir bitte, das letzte Gebet zu sprechen. Und er fing an. Lieber Herr Jesus, ich segne meine Brüder, die wissen nicht, ob sie noch nach Hause kommen. Sie haben Frauen und Kinder, die auf sie warten. Segne sie und bewahre sie, dass sie zurück in ihre Häuser kehren. Und als sie das hörten, dann bekamen sie Schauer. Furcht Gottes kam über sie und sagen zu ihm, hau ab nach Hause, du. Guck dir mal an, Jesus ist bei uns alle Tage. Eine Ermutigung für dich und mich. Gott segne dich. Lass uns beten für die Verfolgten. Lass uns beten, sich nicht einschüchtern lassen. Lass uns beten für die Länder, wo wirklich ein Riesensieg gefeiert wird. Ihr habt noch den Film, könnt ihr euch dann anschauen. Gott segne euch und ich danke, dass ich hier bei euch sein dürfte.